Hallo, hallo zu dieser letzten Episode im Monat Juni. In dieser Episode geht es um Gleichberechtigung in der Partnerschaft und in der Lust, um Feminismus und den Zusammenhang von Wechseljahren und Pubertät. Ich habe einen ganz tollen Gast, das ist Heike Klien. Sie ist Journalistin, Autorin und schreibt für den Spiegel eine Sexkolumne. Für ihr gerade erschienenes Buch Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist, hat sie einige Experimente gewagt und brauchte dafür etwas Mut. Das teilt sie mit uns. Ja, und wir sprechen darüber, warum Gleichberechtigung wirklich sexy ist, über die Wechseljahre und noch vieles mehr. Das war ein total lebendiges und inspirierendes Gespräch. Ja, viel Freude wünsche ich beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Jeden zweiten Freitag kannst du eine neue Episode hören. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn an deine Freunde weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung schreibst. Du kannst uns deine Unterstützung auch mit einem Print- oder Digital-Abo schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle 2 Monate. Mehr Infos findest du unter www.yoga-aktuell.de. Ja, herzlich willkommen, Heike Klien.
Danke, Julia, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist Journalistin und Autorin und befasst dich mit den Themen Gleichberechtigung, Familie und Sexualität. Und für den Spiegel schreibst du die Kolumne Liebesleben. Die beschäftigt sich auch mit dem Verhältnis von Geschlechterrollen und Sexualität. Mhm. Und ja, dein neues Buch zu deiner Kolumne, das ist gerade im Pinguin Verlag erschienen und hat den Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht.
Ja, ganz
macht
genau.
Gleich Lust zum Lesen.
Ja, das hoffe ich doch. Das war echt ein langer Prozess. Wie viel Sex kommt auf den Titel? Wer will ein Buch kaufen, wo das Wort Sex draufsteht? Und das finde ich eine total spannende Frage schon, weil da so ein bisschen auch mal mitschwingt, wollen Frauen überhaupt was über Sex lesen oder nicht? Das Buch richtet sich natürlich an alle Geschlechter.
Ja.
Und da geht es ja schon mal los. Ist der Sex vielleicht gar nicht so frauenfreundlich, den wir kennen und das, was wir mit dem Wort Sex verbinden, sodass wir da vielleicht gar nicht immer so Bock auf das Thema haben? Ich glaube, da ist ein bisschen was dran.
Ja.
Mir sagte mal eine Tantra-Lehrerin, ich habe ja für mein Buch alles nämlich ausprobiert, ja, das, wenn der Sex frauenfreundlicher wäre, hätten Frauen auch mehr Lust auf Sex. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt wohl.
Ja, also du hast ja viel recherchiert für dein Buch und ausprobiert. Da komme ich nachher noch dazu, dich dazu zu befragen. Also mich interessiert erstmal, wie bist du dazu gekommen, dich in deinem Schreiben auf die Themen Gleichberechtigung und Liebesleben zu spezialisieren?
Ja, ach irgendwie, ach, das, ich glaube, das kam einfach eher so. Und also als ich mein allererstes Buch geschrieben habe, das war glaube ich 2016 oder 2017, das war eher so, ich war so mit den Kindern zu Hause, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, aber viel von zu Hause aus und hatte immer irgendwie den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und dann dachte ich aber auch immer, ach, ist doch eigentlich alles gesagt. Was soll ich denn jetzt noch ein Buch schreiben? So ganz klein habe ich mich da gefühlt. Und dann sagte immer eine Freundin von mir, du, in Dänemark reden, die ist mit dem Dänenverheirat, in Dänemark reden gerade alle über Menstruation. Und das ist ein Riesenthema. Und ich so, was soll man da denn noch drüber sagen und schreiben oder irgendwie so. Also das war für mich ganz, ganz so ein komischer Reflex. Und ich dachte, dann habe ich drüber nachgedacht und recherchiert und festgestellt, hierzulande hat zu dem Zeitpunkt wirklich niemand mal ernsthaft über das Thema Menstruation, warum schämen Frauen sich so, was macht das mit ihrem Körper, ihrem Körperbild, ihrer Sexualität, wie werden sie abgewertet dadurch, wie viel Tabu ist da. Das hat man hier alles nicht besprochen. Dann habe ich darüber geschrieben und ich weiß noch, wie ich damals ganz kurz mal den Gedanken hatte, eigentlich müsstest du auch gleich über Sex mitschreiben. Diese ganzen Tabus, Orgasmuslücken, wie schlecht wir unsere Körper kennen, wie wenig wir sie mögen, das müsstest du eigentlich mit raushauen. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht richtig getraut. Ich habe gedacht, nee, ich will keine komische Sextante sein. Jetzt dieses Menstruationsthema reicht ja schon. Und dann soll ich halt über Sex schreiben. Nee, das lasse ich mal lieber. Habe ich es gelassen, habe nur in Anführungszeichen bei Menstruation geschrieben, gab es auch genug. Und dann so langsam öffneten sich dann hier und da ein paar Türen. Dann habe ich halt über mein Buch was erzählt oder dazu Texte geschrieben, auch beim Spiegel. Und dann krabbelte dieses Thema Sexualität immer mehr rein in meine Themen, die immer auch Gleichberechtigung, Feminismus waren und dieses Care-Arbeit und wieso sind Mütter immer, fallen die immer so zurück in ihre Rollen, wenn sie Kinder haben und vorher ist man so gleichberechtigt auf einmal nicht mehr und so. Und das vermischte sich immer mehr und irgendwann habe ich gedacht, och, dann werde ich auch gerne Kolumne und merkte so beim Spiegel, es gibt ja alles Mögliche, aber zum Thema Sex schreibt da keiner. Und immer wenn ich was zum Thema Sex angeboten hatte, lief das super gut. Und habe ich gedacht, könnt ihr mir nicht mal eine Sexkolumne geben? So in so einem ganz komischen, mutigen Moment. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Und da war erstmal Ruhe. Und dann irgendwann nach 2 Monaten meinten sie, ach ja, wieso eigentlich nicht? Wir können das ja mal ausprobieren. Und da habe ich es angefangen, auszuprobieren, zu schreiben. Und stellte dann auf einmal fest, es macht mir erst so richtig Spaß, darüber zu schreiben, wenn ich den Feminismus mitdenke. Mhm. Und heute sage ich oft, meine Kolumne ist so ein trojanisches Pferd, da steht Sex drauf, aber eigentlich ist Feminismus drin. Mhm. Und das Schöne ist, die Kolumne erreicht auch ganz viele Männer. Also mir schreiben auch viele Männer, also ein paar schreiben auch doof natürlich, ist immer so, aber es schreiben auch sehr nette Männer, die sagen, Mensch, danke. Und das hat mir echt auch mal die Augen geöffnet. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Frau ihre Geschlechtsteile nicht mag und warum ich sie nicht angucken darf. Und das finde ich so schade und so. Also Männer beschäftigen sich auch damit. Wie Frauen sich fühlen und was sie gelernt haben über ihre Körper. Und da kann man gar nicht genug drüber schreiben.
Ja, was ich interessant finde, dass wir uns ja ganz viel mit Sex beschäftigen, darüber immer mehr lesen, Filme schauen, man wird zugeballert damit. Aber die Leute haben heutzutage weniger Sex als jemals.
Genau, Oversex und Underfucked.
Ja. Ja. Ja, das ist interessant.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind, einerseits wird uns auch erzählt, so, das ist alles überhaupt kein Tabu mehr und ihr Frauen, ihr müsst auch ganz viele Orgasmen haben, da ist wieder total der Druck drauf. Dann fühlt sich ja jede Frau, die vielleicht gar nicht so Lust jetzt auf Sex hat oder nicht so oft zum Orgasmen kommt, gleich wieder schlecht. Das wollen wir doch auch nicht. Also einerseits wird ganz viel hingeguckt und gleichzeitig kommunizieren wir aber immer weniger miteinander, habe ich das Gefühl. Das ist ja kaum was, also es gibt ja kaum Themen, über die man so schlecht reden kann mit Menschen, die einem nahestehen, wie Sex. Ja. Weil man auch denkt, wenn ich jetzt meine ganz merkwürdigen, geheimsten Bedürfnisse, sofern ich sie überhaupt kenne, mit meinem Partner teile, denkt er vielleicht, mit wem bin ich denn da verheiratet? So, und umgekehrt auch. Männer haben vielleicht auch mal Wünsche, wollen Sachen ausprobieren, wo auch immer sie die dann herhaben, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Trauen sich dann aber gar nicht, in Anführungszeichen, ihre Frau zu beschmutzen oder das mal auszuprobieren, zu wagen, das zu sagen, was sie sich wünschen und gehen dann stattdessen dann zu einer Sexarbeiterin, weil wir uns alle so schämen, auch für unsere Sexualität immer noch, auch wenn wir vielleicht alles Mögliche gucken und hören und lesen, aber so für das eigene, das ist da doch eigentlich das Intimste, was es gibt, denke ich mal.
Ja, auch über sexuelle Fantasien zu sprechen, da gibt es keine Räume, auch unter Freundinnen ist es ja auch oft ein Tabu. Ja,
ganz genau, oder sie passen nicht mit den Wertvorstellungen zusammen, die wir vielleicht, die feministische Ideen, die wir von uns selber haben und dann gibt es halt Frauen, es gibt ja ganz interessante Bücher mit sexuellen Fantasien, da gibt es sogenannte Überwältigungsfantasien, dass also Frauen davon erregt werden, wenn sie in irgendeiner Form überwältigt werden von einem Mann. Vergewaltigungsfantasien sagt man nicht dazu, sondern Überwältigungsfantasien. Und das fühlt sich ja ganz schrecklich an, wenn man sich das so vorstellt. Man wird davon erregt, dass man von einem Mann überwältigt wird. Und trotzdem ist es für Frauen manchmal so oder so von ganz vielen Männern in irgendeiner Form genommen zu werden. Also die Schauspielerin Gillian Anderson, die bei Sex Education die Hauptrolle spielt, die hat ein Buch rausgebracht mit sexuellen Fantasien von Frauen, die hat sie gesammelt. Und vieles davon ist so, dass Frauen da freiwillig unterwürfig sind, also in so eine Rolle gehen, dass sie auch Gewalterfahrung haben. Und da denkt man sich natürlich als Feministin so, gruselig, wie kann das denn sein? Was stimmt mit den Frauen nicht? Und in den 70er Jahren haben die Frauenrechtlerinnen gesagt, okay, das sind alles Folgen des Patriarchats, weil wir so lange unterdrückt wurden, immer so viel Gewalt erlebt haben, so viel Vergewaltigung und das sind alles Folgen davon, dass wir uns nur so dann auch erlauben, frei zu sein, Lust zu empfinden, wenn wir sozusagen gezwungen werden, wenn wir unterdrückt werden. So, also ganz, ganz wilde Analysen gibt es dazu.
Aber vielleicht auf einer tieferen Ebene könnte es auch eine Sehnsucht nach Führung sein, dass jemand Führung übernimmt, damit wir uns hingeben können.
Ganz genau.
Weil wir als Frauen ja oft voll in der männlichen Rolle sind, wenn wir arbeiten und
alles dann organisieren.
Ist wirklich eine Sehnsucht, das mal loszulassen.
Genau, ich habe für mein Buch auch einen Dominus interviewt. Also das ist das männliche Pendant zur Domina, der also Frauen, Klientinnen empfängt, die sich wünschen, sich hinzugeben, sich fallen zu lassen und dann manchmal eben auch Schmerz zu erfahren, aber manchmal auch einfach nur gefesselt zu sein. Und ich habe dann bei ihm diesen Raum durchgeturnt, sag ich mal. War dann mit ihm in einem seiner Räume. Es ist schon alles so lustig, aber im Humorzentrum wird auch leider immer ganz toll angesprochen von diesen Themen. Wenn da so diese Peitschen rumsteht und das Andreaskreuz und dann war da so ein komisches Gerät. Ich sage, Kolja, was ist das denn da? Er sagt, ja, kletter da mal drauf. Und dann klettert jetzt, war erst fast wie so ein Fitnessgerät. Also meine Arme wurden so vorne eingespannt. Ich war so im Vierfüßler, stand auf so einem Gerät, wurde so angebunden. Erst meine Hände, dann meine Arme, dann meine Beine. Und ich konnte wirklich gar nichts mehr. Und dann streichelte er aber so zwischendurch so meinen Rücken auch und fasste mich so nicht grob, aber so dominant an. Und ganz ehrlich, ich fand es angenehm. Das hat mich jetzt nicht sexuell erregt, aber ich fand so dieses Gefühl, ich kann hier nichts mehr machen, fand ich wirklich angenehm, weil ich bin auch so eine, ich mache 1000 Dinge gleichzeitig. Ich habe als freie Journalistin verschiedene Auftraggeber für ganz verschiedene Jobs, von Schreiben über Fernsehen bis hin zu Bücher. Dann habe ich 2 Kinder, ich habe irgendwie einen Haushalt. Also ich weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und diese Situation, das kennen sich ja ganz, ganz viele Frauen. Und diese Situation, dass ich da so angefesselt, angekettet war und nicht weg konnte und nichts machen konnte, war wirklich so, oh, okay, kannst mich in 2 Stunden abholen.
Ja,
so.
Ja, genau.
Das war wirklich ein interessantes Erlebnis. Und da konnte ich so ein bisschen nachempfinden, was Menschen auch dabei empfinden, wenn die sich so jemandem hingeben, sich fesseln lassen und womöglich dann eben auch noch anders dominieren lassen. Und er sagte halt, viele Menschen haben so eine Sehnsucht nach Loslassen und sie brauchen aber auch den gesicherten, geschützten Raum. Und deswegen buchen die so jemanden, weil es gab auch Frauen, die sich da irgendwie im Netz da jemanden zum Thema BDSM gesucht haben und dann finden die sich auf einmal in so einem Käfig wieder und kommen 2 Tage nicht raus. Das hat natürlich nichts mit BDSM zu tun, sondern diejenige oder derjenige, der sich unterwirft, bestimmt die Regeln und sagt ganz klar, hier geht's lang, da und nicht und meine Unterwerfung ist ein Geschenk und hier ist Stopp. So, das muss man alles wissen. Also ich habe unheimlich viel gelernt.
Ja, weil wir so eine wahnsinnig kontrollierte Gesellschaft sind und alles wird ja kontrolliert, total. Die Kontrolle geht bis in die Träume hinein. Ja. Und genau, total, ich glaube, genau dahinter ist die Sehnsucht nach Loslassen.
Gerade wir Frauen mit unserer, und wir Frauen noch zusätzlich ja noch mit unserer Körperkontrolle, die kommt bei uns ja auch noch oben drauf. Also wir werden ja auch ununterbrochen bewertet nach männlichen Maßstäben. So haben wir es ja selbst auch gelernt, so bewerten wir andere Frauen ja auch.
Genau,
also
die Kontrolle des gesamten Körpers, des Aussehens, alles.
Genau, ja. Also, wie wir unsere Kinder erziehen, was aus unseren Kindern wird, alles unsere Schuld. Im Zweifel ist immer alles, sind wir das wieder alles.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause in eigener Sache. Hast du auch so eine Lust auf Sommer, draußen sein und Yoga im Freien? Unter www.yogistar.com bekommst du als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts 10% auf alle Reise-Yogamatten. Bei deiner Bestellung kannst du einfach den Gutscheincode ANANDA25 eingeben, alles zusammen und in Großbuchstaben und dein Rabatt wird direkt abgezogen. Yogistar, das ist ein Hersteller aus Deutschland und eine führende Marke im Yogamattensegment. Vielleicht kennst du die YogiMat Sun von Yogistar. Die Sun ist eine echt super rutschfeste Matte aus Ökotex zertifiziertem Naturkautschuk und in der Yoga-Szene besonders beliebt. Das Beste ist, es gibt die Sun sogar als Travel-Variante in maximal leicht und dünn fürs Handgepäck. Mit dem Code ANANDA25 sicherst du dir die Sun Travel oder eine andere Reisematte von Yogistar bis zum 31. Juli mit 10% Rabatt. www.yogistar.com. Ende der Werbepause. Und was bedeutet denn für dich Gleichberechtigung auch auf einer sexuellen Ebene oder in der Partnerschaft?
Also in der Partnerschaft bedeutet das vor allem, dass da kein Machtgefälle ist. Bei uns ist es ja ganz oft so, der Mann hat einfach mehr Geld, spätestens wenn Kinder da sind. Die Frau hat weniger Geld und dadurch hat der Mann natürlich auch eine gewisse Macht. Dann hat er meistens eine körperliche Dominanz, eine körperliche Macht. Und meiner Erfahrung nach zumindest, die Männer, Frauen meiner Generation, da fühlen Männer sich auch irgendwie besser und selbstbewusster. Also eine französische Feministin hat mal den Satz gesagt, jede Frau möge sich doch bitte das Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen Mannes zulegen. Und ich dachte, ja, sind wir auch fast dran. Also es ist doch der Wahnsinn. Also ich weiß, das sind nicht alle Fans. Was wolltest du sagen? Du wolltest gerade was sagen.
Das Gute ist, mit den Wechseljahren, wenn die Hormone sich verändern, kommt man ein bisschen dahin.
Total. Wenn ein bisschen mehr Testosteron in uns rumfließt und wir das Kuschelhormon mal eben vergessen oder vielleicht auch merken, wir können jetzt diesem ewigen männlichen Blick sowieso nicht mehr so viel entgegensetzen, beziehungsweise wir gefallen einfach nicht mehr so. Das ist ja auch eine Befreiung wiederum.
Wir wollen auch nicht mehr gefallen auf dieser Ebene und in diesem Spiel mitspielen.
Das finde ich eben auch, das ist ganz schön. Ja, da kommt so viel zusammen. Aber und dieses
Macht. Also warum ist Gleichberechtigung sexy?
Ja, genau, das waren wir gerade. Ja, wenn wir kein Machtgefälle mehr in dem Sinne in unserem Alltag spüren, können wir natürlich viel besser kommunizieren und viel besser auf Augenhöhe darüber zum einen sprechen, was wir wünschen, was wir uns nicht wünschen. Wenn wir die ganze Care-Arbeit, die Elternzeit und so weiter gerechter aufteilen, ist auch nicht der eine Teil völlig erschöpft und der andere wieder völlig unter Druck, weil ich habe das Gefühl, die Männer sind auch extrem unter Druck aktuell. Sie haben immer noch dieses Versorgerding in ihrem Kopf. Sie müssen es versorgen, sie müssen es auch der Frau besorgen. Also die guten Männer meinen ja auch, sie müssen dann die Frau zum multiplen Orgasmus bringen und sämtliche G-Punkte dieser Welt finden, wo man in Frage stellen kann,
gibt es die wirklich? Damit sie dann die Bestätigung haben,
genau, dass sie gut sind, aber sie müssen eben dann auch letztendlich die Familie finanziell versorgen. Und Frauen wiederum haben ja diese 1000 Aufgaben und Frauen sind einfach wahnsinnig erschöpft, ist mein Eindruck. Frauen unserer Generation sind so extrem erschöpft. Und wie sollen wir denn da noch vernünftig und sexuell, körperlich begegnen, wenn wir im Kopf haben, Sex gleich Penetration, beide sind körperlich am Ende. Es gibt so ein unausgesprochenes Machtding, wo wir immer noch denken, Männer haben halt irgendwie ein Recht auf Sex, denken ja auch viele noch. Und jetzt hat er den Urlaub bezahlt, na gut, dann mache ich die Beine breit, weil es ist ja auch ganz schön hier. Ich trage nicht so viel an Finanzen bei, aber er will halt jetzt Sex, gut, dann kriegt das auch. Aber man redet nicht drüber. Und das ist für mich eben kein gleichberechtigter, guter Sex. Und in dem Moment, wo wir drüber sprechen, wo wir sagen, okay, vielleicht hast du mehr Lust auf Sex als ich, aber dann kann man drüber sprechen, auf was für ein Sex. Oder man kann ja auch ein Geschenk geben. Man kann ja auch sagen, gut, du hast jetzt mehr auf Sex, Lust auf Sex, dann gehen wir zusammen ins Bett und ich kümmere mich meinetwegen um dich oder umgekehrt der Mann um die Frau, je nachdem, wer mehr Lust hat. Aber ich bin jetzt nicht in meiner Lust, aber ist auch nicht schlimm, sondern ich verwöhne dich gerne. Das ist ja was ganz anderes, als dann still mitzumachen, weil man sich dann doch in so einer Rolle fühlt, wo man eben nicht gleichberechtigt und nicht auf Augenhöhe ist. Und ich denke eben, Gleichberechtigung bedeutet auch Vielfalt, gesellschaftliche Vielfalt, queere Menschen, lesbische, schwule, trans Menschen, alle finden statt, alle werden gleich gesehen. Wir müssen es ja nicht immer auf Männer und Frauen beziehen. Und das wiederum eröffnet uns ganz neue Horizonte. Wir können viel besser über unsere Sexualität nachdenken. Also ich habe auch gelernt in meiner Recherche, wir können von queeren Menschen da Kommunikation lernen, weil die mussten sich viel früher mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, überlegen, was will ich, wen will ich, wer bin ich? Und das haben wir oft verdrängt, wir hetero, cis Menschen, so wie ich, ja, so bin ich, denke ich nach wie vor auch, obwohl ich auch nichts ausschließen kann, Sexualität ist fluide, sie verändert sich, aber ich bin natürlich mit diesen ganzen Hollywood-Quatsch-Ideen aufgewachsen, mit Love Interest, mit irgendwelchen Boy-Crushs, das haben wir ja alle so mitgekriegt, wie eine Beziehung aussehen soll, die monogame Ehe und so weiter und bis das der Tod uns scheidet.
Ja, alle, die Generationen, die jetzt um die 50 sind noch voll in diesen patriarchalen Strukturen aufgewachsen.
Genau, aber die jungen Frauen und Männer wiederum sind so auch geprägt von Instagram und den ganzen Bildern dort und wie schön sie sein müssen, wie jung, wie dünn, wie glatt, wie viel Filter. wie soll man sich denn da sexuell befreien? Weil das geht ja auch bis hin zu den, das Körperbild geht ja bis hin zu den Geschlechtsteilen. Und wie soll ich mich denn zeigen, nackt, lustvoll, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nie genügen und ich muss mich doch erstmal dreimal operieren lassen und dann mich mit einem vernarbten Intimbereich soll ich dann den besseren Sex haben, nur weil jetzt alles glatt gezogen ist? Das kann ja auch nicht wahr sein. Also wir haben
nee, so also wirkliche Ekstase kann man da wahrscheinlich nicht mehr so gut erleben.
Auch, ja.
Ja. Und du schreibst ja auch in dem Buch über den Mut und deinen Mut, neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Also du bist auf Recherche gegangen und hast verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Magst du etwas davon mit uns teilen und erzählen, also, wie es dich überrascht oder verändert hat?
Ja, also ich habe auch immer einfach gedacht, naja, okay, über Sex kann ich ja schreiben, aber das können wir ein bisschen theoretisch lassen. So, und dann habe ich gedacht, nee, okay, jetzt habe ich dann als erstes, mein erstes Interview war mit einem Swingerclub-Betreiber, der mir also wirklich hochinteressanter Typ, in der ehemaligen DDR, da direkt an der polnischen Grenze hat er so ein Schloss eröffnet, da waren also alle Filme gleich so Eyes Wide Shut-mäßig in meinem Kopf, wie das der Ablauf gibt, so Maskenbälle und so, wo Männer und Frauen dann aufeinandertreffen und alles Mögliche, also alles, was sie wollen, miteinander tun. Und das fand ich ja schon sehr spannend, was er mir alles erzählt und auch teilweise witzig. Also super Typ. Und dann sagt er, ja Mensch, komm doch mal her. Und ich so, ups, ach ja, mal sehen. So. Und dann habe ich das kurz sacken lassen und dachte, naja, ganz ehrlich, natürlich muss ich da hinfahren. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie über einen Swingerclub was schreiben, ohne jemals einen von innen gesehen zu haben. Und ich hatte da ganz schlimme Bilder im Kopf, auch so von so Leopardentangas, die da vorm Nudelsalat stehen. Und also so ganz unangenehm und dachte auch gleichzeitig, alle Frauen haben da bestimmt wunderschöne, perfekte Körper. Und die Männer, das sind so alte, komische Männer mit dicken Bäuchen. Und ich hatte da so ganz wilde Bilder. Es gibt natürlich alles dort. Und daher, auf jeden Fall bin ich dann auch hingefahren und es war sehr, sehr spannend. Ich fand es jetzt nicht für mich persönlich erregend. Vielleicht kann ich auch den journalistischen Blick da nicht immer ganz lassen. Ich beobachte dann immer ganz doll und will mich mit allen Leuten unterhalten man redet dort auch viel mit Menschen. Also es ist so ein Bereich, in dem sowohl so Buffet steht und Bar ist und Tanzfläche und so, wo dann einfach Party ist und dann eine Etage drüber geht's dann zur Sache. Und wenn du da dann siehst, wie da wirklich in jeder Ecke alle miteinander da Sex haben, so, dann siehst du so viel Sex auf einmal, dass ich schon wieder dachte, auch sexy finde ich das jetzt irgendwie nicht. Also das war so ein Overload, so ein Overkill. Ja. Das war hochinteressant. Also ich dachte vorher wirklich so, das ist bestimmt so kurz vor Erleuchtung. Das hat irgendwie sowas auch fast Spirituelles, so wie der Swingerclub-Betreiber mir das so erzählte, so diese Liebe zwischen den Menschen, das ganz Besondere. Und was auch wirklich dort toll ist, wie lustvoll Frauen in jeder Körpergröße, jeder Altersklasse dort ihre Sexualität feiern und wie sie gefeiert werden. Also es geht überhaupt nicht da um Alter, um dick, dünn oder irgend so ein Quatsch, sondern einfach da sind die Menschen so, wie sie sind und feiern sich dafür und freuen sich. Und das ist alles und jeder wird irgendwie begehrt auf eine Art, so hatte ich das Gefühl. Und jede. Und das fand ich zum Beispiel toll, oder dass ein Nein in einem Swingerclub wirklich ein Nein ist und es ist völlig in Ordnung. Der René, der Betreiber, sagte mir, viele Frauen sagen, sie gehen ungern in Berlin in irgendwelche Clubs, weil wenn sie dann sagen, nee, danke, schön, nee, wir jetzt nicht so, dann kriegen sie gleich einen blöden Spruch oder fühlen sich unwohl und werden noch hinterher angemacht oder gestalkt oder sowas. Und im Swingerclub ist ganz klar, wenn dich jemand fragt, wollen wir zusammen nach oben oder in die Ecke und du sagst, nee, danke, passt jetzt nicht, ist alles gut. Und wer sich nicht daran hält und dann irgendwie blöd wird, der fliegt raus. Und das wird auch wirklich so gehandhabt. Und deswegen kann man sich dort viel, viel wohler und sicherer fühlen als in anderen Orten. Und das fand ich total schön. Also Erleuchtung habe ich jetzt nicht gefunden und nicht gesehen, aber ich fand es total schön, das zu erleben so. Ja, oder ich war, wie gesagt, mit meinem Mann bei einer Tantra-Massage, hatte ich vorher auch nicht so viel Erfahrung. Das fand ich auch toll, dass wir das auch zusammen erlebt haben und hinterher austauschen können. Also jeder von uns war im eigenen Raum.
Mit deinem Mann.
Tantra-Masseurin und genau, also er war mit einer Masseurin und ich mit einer anderen und dann anschließend durften wir uns dann da zusammenkuscheln und uns dann erzählen, wie wir es fanden und so weiter. Und wir haben an dem Tag unheimlich viel auch über Sex geredet, was wir sonst im Alltag auch nicht gerade so besonders oft machen. Das fällt dann immer als erstes auch hinten rüber. Und was habe ich denn noch? Ja, wie gesagt, beim Dominus war ich bei einer Frauenerotik-Party, fand ich auch total interessant, im Skirt Club. Weil ich gedacht habe, na ja, so Mitte des Lebens und die Männer, habe ich jetzt das Gefühl, werden jetzt auch nicht immer besser so. Also jetzt nicht nur im Alter, sondern generell in der Gesellschaft, weil man ja das Gefühl hat, so dieser Rechtsruck gerade und diese toxische Männlichkeit und diese Andrew Tates da im Netz, diese Frauenfeindlichkeit, die Zahl der Femizide steigt, die Misogynie steigt. Wo ich denke, was ist denn, was für eine Gesellschaft leben wir? Können wir Frauen uns vielleicht mehr zusammentun? Vielleicht erledigen wir das mit dem Sex auch besser miteinander, dann haben wir weniger Stress und dachte, jetzt gehe ich mal zu einer Frauenerotikparty.
Und wie war das?
Ja, auch wirklich spannend. Und was ich an mir beobachtet habe, ich hatte vorher überhaupt keine Angst. Also vorher hatte ich immer bei all den anderen Sachen, hatte ich so ein bisschen so ein leichtes Angstgefühl, so nach dem Motto, auf was für Männer treffe ich da, was sind da für Männer, was wollen die von mir? Und hier, weil ich ja nun wusste, es sind überhaupt keine Männer da, nur Frauen, die bisexuell oder bi-neugierig oder bi-lesbisch sind, da bin ich angstfrei reingegangen. Das sagt ja schon sehr viel über unsere Welt aus. Und die Frauen waren so zugewandt und so herzlich und ganz viele, die auch so wie ich verheiratet waren und sagten, oh, ich wollte mal hier so ein bisschen gucken, wie das so ist mit Frauen und oh, ich war noch nie auf so einer Party und ach, ich bin extra von weit angereist und habe ein Hotelzimmer genommen und kurz vorher hatte ich so viel Angst, also eine hat noch durchaus Angst, wollte ich wieder absagen, also ja, und dann war es so, dass dann erstmal eine Lesung stattfand, auch total spannend. Vorher wurde gesagt, so ja, hier Frauenparty und so und Frauen sind People-Pleaser, bitte denkt dran, ihr sagt immer nein, wenn ihr etwas nicht wollt. Das fand ich so interessant, dass man Frauen das nochmal extra sagen muss, weil wir es ja auch so gelernt haben, zu sagen, nee, ja, alles gut. So. Und hier, da wurde nochmal ausdrücklich gesagt, Frauen sind People-Pleaser.
Also ich kenne auch viele Männer, nein, die People-Pleaser sind, by the way.
Ja, okay, gut. Gut, dass du es sagst. Das stimmt sicherlich auch, ja. Ja, und in diesem Fall eben nur Frauen dort. Und dann kam eine Burlesque-Tänzerin, die sich da also kunstvoll ausgezogen hat und wurde bejubelt von den Frauen. Dann gab es eine erotische Lesung und wirklich so 30 Frauen saßen andächtig im Kreis, so teils auch so in den Sexy Dessous und so, und haben einer Frau zugehört, die eine erotische Geschichte liest. Und habe ich gedacht, ach ja, das ist jetzt doch ein bisschen anders als im Swingerclub, ja, hier nur Frauen unter sich. Und mich hat es erotisch so nicht in dem Sinne berührt, dass ich dachte, ich finde jetzt so eine Frau so anregend, so sexy, dass ich mit der im Nebenzimmer verschwinden möchte und Sex haben will. Ich würde nicht ausschließen, dass ich mich auch eine Frau verlieben könnte. Es würde für mich einfach auf die Persönlichkeit ankommen. Aber ich könnte mich jetzt nicht so, also mich erregen Körper, Frauenkörper nicht so in dem Sinne, dass ich dann sofort Lust bekomme. Aber es ist ehrlich gesagt bei Männerkörpern auch nicht so. Also ich finde so dieses optische, ich weiß nicht, ob's dir auch so geht oder anderen Frauen, aber so dieses rein optische, das sagte mir auch jetzt der Dominus im Interview, das ist bei Frauen oft nicht so, sondern Frauen docken eher an der Aura, an der Persönlichkeit eines Gegenübers und nicht so sehr am Körper.
Nee,
und
genau, also da spielt ja so viel mit rein. Die Intelligenz, der Humor.
genau. Gibt es bei Männern, glaube ich, auch. Und ich glaube auch, so mit Männern älter werden, mehr Lebenserfahrung auch haben oder auch Kinder haben, Töchter haben oder was. Also das, ich glaube, die sehen Frauen auch noch mal anders als jetzt so in den jungen Adoleszenzjahren. Wenn man so mit 15, 16 oder so, da sind ja viele auch Frauen, genau wie Männer, so alle Geschlechter dann noch mal ganz anders hormonell unterwegs. Und gibt auch viele Männer, die mir bezaubernde Mails schreiben und sagen, woran liegt es eigentlich, dass ich keine Frau finde und ich bin eigentlich immer so lieb und nett und ich bin nicht so ein Alpha-Mann, also vielleicht auch eher so ein People-Pleaser, wie du gerade sagtest, und wieso mögen Frauen das denn nicht und so. Oh, das ist auch echt ein weites Feld.
Ja, und das ist auch wirklich eine schwierige Zeit für Männer, glaube ich, in ihrer Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Mann muss ja alles sein. Sanft und verständnisvoll und weich, Gefühle zeigen, und dann soll er aber an bestimmten Momenten auch bitte die Führung übernehmen.
Ganz genau. Und dann irgendwie auch am besten noch Kohle ranschaffen.
Ja, unbedingt, weil ja sonst ist es auch ein bisschen unsexy.
Genau, das auch, ja. Und dann, weißt du, dann siehst du, wie deine Geschlechtsgenossen wie Trump und Co. da die Welt gerade kaputt machen. Dann wirst du mit denen in einen Topf geworfen. Mhm. Ist als Mann ja auch nicht schön. Und und dann siehst du so die jungen Männer, die alle nur in die Muckibude rennen wie verrückt und glauben, nur wenn sie Muskeln aufbauen, werden sie geliebt. Also sie müssen schon Alpha-Männer sein. Ich möchte auch nicht tauschen.
Ja, wobei ich bei der jungen Generation schon eine Veränderung wahrnehme. Also, dass die ganz anders miteinander kommunizieren und dass es schon so grundsätzlich viel gleichberechtigter ist.
Ja, glaube ich auch. Also ich erlebe das auch manchmal so, wenn ich beobachte auch gerne so mit Menschen, wenn ich so im öffentlichen Raum bin oder in der Bahn sitze oder so. Ich letztens dann auch erlebte, wie dann so wirklich vier Jugendliche, zwei Mädchen, zwei Jungs, so 16, vielleicht 16 oder so, zusammensaßen und sagte die eine nur so ganz trocken, ich muss mal kurz zum Klo meinen Tampon wechseln. Und die Jungen haben noch nicht mal so komisch gezuckt oder irgendwas, sondern es war einfach so ganz normal. Und da habe ich gedacht, boah, das hätte es in der Hand gemacht. Das fand ich so schön. Das habe ich gefeiert. Und ich dachte, boah, die können echt anders miteinander reden. Und sie lernen ja auch ganz früh, das sehe ich an meinen Kindern. Die haben in der Grundschule alles zum Thema Mobbing. Und ich habe ein Nein-Gefühl. Dann sage ich Nein. Und mein Körper gehört mir. Und so haben die ganz viel gelernt. Das sind jetzt allerdings natürlich auch privilegierte Schichten, ja, über die wir sprechen, ne? Die gleichberechtigter sind. Und ich fürchte, es gibt auch ganz andere.
Ja, klar, und parallel macht halt das so alte Internet oder Instagram und all diese Bilder, die man da sieht, und viele junge Frauen botoxen sich schon präventiv.
Oh,
das finde ich so Wahnsinn. Unglaublich.
Unglaublich, ich war letztens auch auf so einer Presseveranstaltung und ich war so mit meinen 50 Jahren mit Abstand die Älteste, und die Frauen, die so auf die 40 zugingen und sich unheimlich alt fühlten, erzählten, dass sie sich regelmäßig botoxen und das auch vorhaben, bis zu ihrem Lebensende so durchzuziehen, weil sie wollen dann ja auch immer genauso aussehen. Und da habe ich nur gedacht, boah, das ist ja auch Gift. Also da, und das, du wirst doch, das abgesehen davon, das sieht doch immer irgendwann komisch aus.
Ja, und
aus,
es sieht immer komischer aus und es macht halt süchtig, wenn du einmal damit anfängst.
Genau, richtig.
Ich habe neulich in Dokumentationen gesehen und da hat ein Arzt gesagt, dass es auch eine Wirkung auf die Emotionen hat. Also wenn man sich Botox, dass man diese positiven Empfindungen, Gefühle gar nicht mehr empfinden kann.
Und die Wut aber auch nicht. Du kannst halt, wenn du hier meine Stirnteile, wenn ich jetzt so zusammenziehe, sieht man die gut. Und die könnte ich dann gar nicht mehr. Ich könnte gar nicht mehr so richtig wütend sein.
Ja, genau.
Sein. Stell dir mal vor, wir dürfen nicht mehr wütend sein. Wir Frauen werden so glatt gespritzt.
Deine Emotionen, wie schrecklich ist das denn? Ja. Naja.
Völliger Wahnsinn. So kommen wir von einem aufs andere. Aber alles hängt zusammen.
Alles hängt zusammen. Ja, und du schreibst ja auch über die Wechseljahre und die Parallelen zur Pubertät. Und beides ist ja so eine Zeit der Transformation. Hormone werden durcheinander gewirbelt. Man wird auch wilder und mutiger. Ja, und ich finde das total spannend. Also ich bei mir habe entdeckt, oder es kam eine starke Verbindung wieder zu dem Mädchen, was ich war. Also das Mädchen vor der Menstruation.
Toll.
Mit dem ganzen Verspieltsein, mit den Träumen auch, und die man da hatte.
Ah, weißt du die noch? Ja, gut.
Ja, ja, oder? Also ich habe eine ganz tiefe Verbindung wieder zu diesem Mädchen, was ich war. Und bestimmte Dinge, die ich ausprobieren muss oder leben muss. Und ich finde das total spannend, diesen Zusammenhang zwischen Pubertät und Wechseljahren.
Total. Total, finde ich total spannend. Ich habe so hier zu Hause erlebt, weil mein Sohn kam in die Pubertät, ich kam in die Wechseljahre. Sprich, wir hatten beide auf einmal wieder Pickel, er so in der T-Zone, ich am Kinn, wo ich denke, was soll das jetzt? Ich bin doch raus, was sie falten jetzt und Pickel muss jetzt auch nicht. So, nächster Punkt. Er kriegt so ein bisschen Gesichtsbehaarung. Ich auch wieder am Kinn. Auf einmal so diese typischen Stoppel, wo ich denke, was ist das denn jetzt hier? Und nur so Sachen. Stimmungsschwankungen natürlich. Ich glaube, Schlafstörungen hat er nicht. Die nehme ich dann für mich. Aber ich habe da so ein paar Parallelen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber bei ihm ist es irgendwie gesellschaftlich anerkannt. Okay, Pubertät, ja, ein bisschen komisch, ein bisschen anstrengend, gehört dazu. Und danach ist er halt erwachsen. Ja, wie toll. So. Und man guckt so ein bisschen liebevoll, pubertiere und so, macht sich lustig. Ja, und Frauen in Wechseljahren, ja, vielleicht macht man sich auch lustig, aber nicht auf die nette Art. Dann werden wir angeblich zu Katzenladies und einsam irgendwas und angeblich unsichtbar und so. Wo aber auch Elke Heidenreich geschrieben hat in ihrem Buch Altern, das hängt auch von uns selber ab, wie unsichtbar wir, ob wir unsichtbar werden. Und dann habe ich mir so vorgestellt, es gibt ja bei den Amish, bei dieser religiösen Gruppe, ich weiß nicht, wie man die offiziell beschreibt, diese Idee, wenn Menschen in die Pubertät kommen, dann dürfen sie ein Jahr lang sich sowas von austoben. Also ich glaube nur die Jungs natürlich, die dürfen sich ein Jahr so richtig austoben, die dürfen alles ausprobieren, Auto fahren und trinken und Sex haben und so. Und danach gliedern sie sich wieder in die Gesellschaft ein. Da habe ich gedacht, stell dir mal vor, das ist in den Wechseljahren auch so. Uns Frauen wird gesagt, oh, du bist in den Wechseljahren, das feierst du jetzt mal, jetzt lässt du mal ein Jahr so richtig die Sau raus. Alles, was du dein Leben lang unterdrückt hast, jetzt machst du irgendwie, du schläfst erstmal bis unendlich, dann suchst du dir irgendwas zu essen aus dem Kühlschrank, so was irgendjemand anders am besten gekauft hat. Dann hängst du an öffentlichen Plätzen in fragwürdigen Klamotten rum und probierst mal ein paar Drogen aus und probierst alles aus, was du schon immer mal machen wolltest. Und dann überlegst du dir, ob du dich in die Gesellschaft wieder eingliederst oder welchen Platz.
Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Lust, diese wilden Dinge zu tun, auch kommt und dass das nur um die eigene Erlaubnis geht, das zu tun.
Ja, genau. Und das mit dem, aber mit den Medien finde ich so schön, wie du das sagtest, weil ich habe auch von mir so ein Foto, da bin ich vielleicht so 10 oder 11, also noch vor der Pubertät. Und da gucke ich auch so richtig so selbstbewusst und frech und geradeaus in die Kamera, so wie ich damals war. Und da denke ich so, ja, das hätte ich gern auch so wieder, weil dazwischen lag dann wirklich sehr viel Leben. Dazwischen lag dann die ganze Pubertät mit diesem so, ah, wer ist die Schönste im ganzen Land und wer ist dies und das und wer hat schon einen Freund und wie geht eigentlich Sex und dann dieses ganze Berufsleben, wo ich dann auch viel mit, sag ich mal, Männern zu tun hatte, die sich doch eher oben auf dem Pavianfelsen gesehen haben und alle anderen weiter drunter. Also da habe ich wirklich auch viel, gerade in den 2000er Jahren, wo auch das Frauenbild noch so anders war, in den ganzen Fernsehredaktionen, in denen ich angestellt war, das war schon also ein komisches Männer- und Frauenbild, was ich mitgekriegt habe. Da haben wir immer diese jungen, wunderschönen, magersüchtigen Schauspielerinnen in den VIP-Räumen sitzen gehabt, die dann immer gefroren haben und immer nur eine Erdnuss gegessen haben und aber jedem Schönheitsklischee entsprachen, aber nie glücklich aussahen. Und das habe ich halt alles erlebt und immer wieder in Frage gestellt. Aber ich wusste immer nicht, was ich damit anfangen soll. Und irgendwo war ich, wusste ich immer, das hat nichts mit mir zu tun, aber irgendwie doch. Und wo bin ich denn da? Und wo finde ich mich denn wieder? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, also wie du schon sagst, in den Wechseljahren denkst du irgendwann, ja, wo ist eigentlich mein wahres Ich? Was war das denn? Und wenn man jetzt mit diesem Körper, der ja so viel Unglaubliches schon geleistet hat, dann in dieses Mindset wiederkommt, dass einem auch mehr scheißegal ist und man mehr so rausrotzt.
Genau, also du kommst ja eigentlich zurück zum Kern und auch dieses wütend werden, das ist ja total gesund. Und dann viele Frauen machen wieder alles, um weiter zu funktionieren.
Ja, klar. Ich meine, oft sind sie ja auch, leiden sie auch wirklich, ne? Weil so gerade bei den Schlafstörungen oder wenn sie auch so schlimme Hitzewallungen haben und sie sollen auch beruflich funktionieren, das ist für Frauen ganz schwierig. Ich verurteile auch niemanden, der dann Hormone nimmt oder so. Aber ich fände es natürlich viel schöner, wenn wir viel mehr Unterstützung bekämen durch die Gesellschaft. Passiert ja schon viel, glücklicherweise dank toller Aktivistin. Aber dass man das mehr anerkennt und sagt, so, dann macht ihr halt mehr Homeoffice und macht mehr Gleitzeit. Und in England gibt es auch sowas, dass Polizistinnen dann endlich mal Baumwolluniform und nicht nur Polyesteruniform bekommen haben. Weil die haben so geschwitzt in ihren Uniformen. Natürlich, wenn du dann noch Wechseljahre hast, dann musst du immer Polyester anziehen. Also es gibt ja so viele kleine Punkte, unter denen Frauen leiden oder die dann immer unter der Klima Anlage irgendwo sitzen im Großraumbüro, aber lieber.
Ja, oder man wechselt die Perspektive und sagt, ja, warum ist eigentlich eine Hitzewallung so schlimm?
Ja, gut, ich glaube, manche, also ich habe sie nie so schlimm gehabt, aber ich glaube, manche finden das auch richtig unangenehm. Also ich weiß nicht, wie schlimm. Also
es kommt auch auf die Perspektive an.
Ja, das stimmt, wie bei allem. Aber ich glaube, wenn du richtig irgendwo da sitzt und dir bricht der Schweiß aus mitten in der Präsentation und dir läuft den Rücken runter und du bist knallrot, also da muss man schon sehr viel Perspektivwechsel betreiben, um zu sagen, hey, ich bin die weibliche Hulk. Lernt mich kennen. Ich bin rot. Hier ist mein Umhang.
Ja, den klar,
Umhang
hatte er nicht. Ja. Aber was ich auch interessant finde, dass diese Symptome, die man so haben kann, verstärkt werden, wenn man nicht gut auf sich achtet.
Total,
genau. Und wenn man Alkohol trinkt zum Beispiel oder sich nicht zu gut ernährt, nicht auf seinen Schlaf achtet, nicht energetisch auch achtet, mit wem umgebe ich mich, wo bin ich, wie lebe ich.
Das stimmt. Es gibt auch leider, also nicht leider, aber es gibt Untersuchungen darüber, dass Frauen, die eh schon psychische Probleme haben, dann eben leider in den Wechseljahren auch verstärkt unter Wechseljahresbeschwerden leiden, weil sie natürlich schon vorher weniger stabil sind und oder auch schon eine körperliche Beeinträchtigung haben, dass die dann da noch mehr einen übergebraten kriegen durch die Wechseljahre. Das tut mir dann auch so leid. Also das hängt auf jeden
Fall zusammen. Aber als Transformationsprozess sehe ich das als riesige Chance.
Ja, genau.
Wieso? Weil es geht in der Zeit, glaube ich, auch darum, den ganzen Shit aufzuarbeiten und das zu klären. Und
also ich versuche auch, das zu feiern und zu sagen, hey, ist es gut. Ich habe jetzt aber auch zum Glück, sei mal, wenig Beschwerden. Also klar, mal so Schlafstörungen kenne ich auch, aber das hängt bei mir auch wirklich immer mit dem Stress zusammen. So jetzt, wenn ich so ganz viel Promo mache und jeden Tag Termine habe und so, dann merke ich schon wieder, boah, dann werde ich nachts um 4 wach und liege da und wälze Termine und überlege, wie kriege ich das alles hin und so. Das merke ich dann schon. schon. Und in anderen Zeiten, wo nicht so viel los ist, schlafe ich auch besser. Also dann weiß ich immer nicht, was ist Stress und was ist Wechseljahre. Und
ja.
meine Frauenärztin fragt das auch immer, wenn ich so Symptome geschildert habe oder so vor 2-3 Jahren, sagte sie immer, hast du denn gerade viel Stress? Und ich so, ja, schon. Na gut, wir können es vielleicht nicht nur mal auf die Wechseljahre schieben. Aber du hast vorgemacht, dass es so anzunehmen bringt. Unheimlich viel ist ja mit allem so, wenn du es fließen lässt und versuchst, dich dem Fluss hinzugeben, der Energie, der Welle, dann kannst du mit ihr schwimmen und reiten. Und wenn du dagegen dich aufbäumst, dann wird es schmerzhaft.
Ja, und was ist denn deine Lieblingspraxis, die du mitten im Alltag machst, um dich mit deinem Körper zu verbinden?
Also ich mache tatsächlich, also meine Lieblingspraxis ist ein langer, schneller Spaziergang. Versuche ich jeden Tag, schaffe ich nicht immer, so eine Stunde, anderthalb, hier so ziemlich durch den Wald bei mir in der Nähe, dass ich da sehr schnell, wahrscheinlich sollte ich achtsamer laufen, aber das kann ich. Ich muss immer so viel Energie abbauen auch, dass ich dann so viel laufe, gehe, atme. Manchmal höre ich dabei Podcasts, wo letztens eine Freundin sagte, vielleicht solltest du dabei nichts hören, sondern einfach mehr fühlen. Und ansonsten habe ich so ein kleines Büchlein, wo ich alle schlauen, klugen, spirituellen, inspirierenden Sätze reinschreibe, die mir irgendwo unterkommen. Und dann blätter ich dazwischendurch immer drin. Das hilft mir unheimlich viel. Das sind so die beiden Sachen. Yoga mache ich relativ selten, wenig. Ich mal wieder, weil ich habe immer wieder auch Kurse gemacht, auch Schwangerschafts-Yoga, Bildungs-Yoga, aber auch einfach für mich vor den Schwangerschaften und auch danach. Und auch gerade so diese Endentspannung hat mir immer so gut getan. Und jetzt müsste ich da mal wieder, also wenn du noch einen Tipp hast, wie ich da wieder
ich kann in dir den Flow komme. Ich empfehle Yin-Yoga. Das Beste auch, was es in den Wechseljahren gibt, weil man da wirklich nichts tut.
Und das klingt gut. Ich lege mich einfach nur hin und dann mache ich Yin-Yoga.
Aber Yin-Yoga, da bist du ein paar Minuten in bestimmten Positionen. Ja. Und es ist so eine Praxis der Hingabe auch. Mhm. Und trotzdem passiert sehr viel, sehr regenerativ.
Ah, toll.
Sehr gut für den Schlaf.
Das muss ich machen. Und ich bin ein großer Ayurveda-Fan, habe also auch mehrfach in meinem Leben schon Ayurveda-Kuren gemacht. Nie in Indien tatsächlich, sondern immer irgendwo in Europa. Und versuche auch so in meinem Alter so ein paar Ernährungsgeschichten und so, weil ich sehr viel Pitta, sehr viel Hitze habe, versuche ich so ein bisschen ernährungsmäßig dagegen anzusteuern. Merke aber sofort, Kaffee und Alkohol darf ich scheinbar nie so viel. Das ist nicht gut. Rede ich so viel wie heute. Ein weites Feld. Aber es gibt so Spannendes. Also wenn man da mehr auf sich hört und dann sich wieder erinnert an die Dinge, die man eigentlich weiß, sowohl tief in seinem Inneren als auch die man sich angelesen hat, das tut einem schon ganz schön gut.
Ja, gibt es sonst noch was du noch gerne teilen würdest mit unseren Hörerinnen und Hörern?
Gute Frage. Das ist jetzt ein weites Feld. Habt euch mehr lieb da draußen. Seid nicht alle so schnell genervt auch immer so. Das ist einfach dieses Ganze, diese kleinen Aggressionen im Alltag, überall, an jeder Kasse, an jeder Ampel. Die Leute sind so gereizt. Ich verstehe es ja auch. Es ist alles viel. Die Welt da draußen ist ein bisschen bekloppt geworden. Es wird alles immer teurer. Die Leute haben zu viel auf dem Zettel. Alles wird auf die einzelnen Menschen abgeschoben. Was sei es nur eine Reisebuchung, irgendwas. Du machst ja alles selber am Rechner, was früher im Reisebüro war oder so. Ich will jetzt keine alten Zeiten zurück. Aber es ist einfach, die Leute haben einfach so wahnsinnig viel auf dem Zettel. Und oft fehlt einem so dieses, ach, es wird sich, es wird alles sich fügen. Es ist irgendwo alles gut und mehr Vertrauen, mehr Optimismus, mehr Freundlichkeit. Mhm. Es wird uns allen
zurück zum Titel deines Buches, Zusammenkommen.
Zusammenkommen.
In einem größeren Sinn zusammenkommen mit sich selbst, mit seinem Körper, mit anderen, mit der Gemeinschaft.
Genau, mehr Liebe, mehr Zusammensein. Wer Lust hat, auch mehr Sex. Aber kein Mensch muss Sex haben von mir aus. Es ist einfach, sondern einfach Körperlichkeit. Das ist ja
Körperlichkeit und Berührung. Ja,
genau. Das wäre so mein großer Wunsch für die Welt und mehr Humor.
Ja, unbedingt.
Und die anderen einfach mal so sein lassen. Also Tucholsky hat, glaube ich, mal gesagt, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte. Und nicht, dass jeder immer so auf seinem Standpunkt beharrt und überhaupt keine Kompromisse mehr finden und uns nicht mal zuhören und dann gemeinsam lachen über irgendwas anderes. Wir müssen ja nicht immer alle allein einer Meinung sein. Und
zum Glück sind wir so verschieden.
Ja, genau. Also mehr Liebe, bitte, da draußen und bei uns im Herzen.
Ja. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Ach,
ich danke dir für die Einladung und deine tollen Fragen. Vielen lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Schön, mir auch.